Ich freue mich, dass wir alle wieder einmal hier beisammen sind und dass wir dadurch auch wieder einmal eine Einheit dokumentieren. Es sind ja so viele Berufe hier vertreten und so viele unterschiedliche Alltage. Aber eines ist wohl gemeinsam, dass wir alle nachdenkende Menschen sind und dass wir dadurch eben auch zur Buddha-Lehre gefunden haben. Und diese Einheit verbindet uns und wird auch hier wieder einmal dokumentiert. Und das freut mich wirklich von ganzem Herzen. Bruder Roskam Abing, der auch Sekretär der niederländischen buddhistischen Vereinigung ist, kann leider wegen schwerer Erkrankung seiner Frau nicht kommen. Er will, sagt er, wenn es nur halbwegs geht, im Juli zu dem Seminar kommen. Zu dem kann er nicht kommen, weil er auch jetzt alles besorgen und alles machen muss. Es tut ihm sehr leid, nicht kommen zu können. Die Pforte zu diesem Pfade, zu den Buddha-Wege, ist ja Samadhi, also rechte Erkenntnis. Und diese rechte Erkenntnis erkennt eben doch vor allen Dingen, dass wir in einem unheilvollen Zustande leben. Ich meine, die Menschen lesen alle dauernd Zeitungen und sie lesen auch dauernd Wochenschriften und da lest ihr sehr viel Schreckliches drin. Aber es gleitet an ihnen vorüber. Und sie fühlen sich ja selber gesichert und fühlen sich nicht von dem Unglück anderer betroffen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, bei dem das anders ist und der auch zum Nachdenken kommt. Und der dann auch tatsächlich dahinter kommt, dass die Welt nicht die Schöpfung eines persönlichen Gottes sein kann, weil ihre leidvolle Natur dem widerstreitet und der Schöpfer konsequenterweise für die Taten seiner Geschöpfe ja verantwortlich sein müsste. Wie es im Anguttara Nikaya einmal steht, demnach würden ja die Menschen durch Gottes Schöpfung zu Mördern, Dieben, Ausschweifenden, zu Lügnern und Bösewichtern. Kann eine solche Welt denn wirklich von einem gütigen, persönlichen Schöpfer geschaffen sein? Die Buddha-Lehre zeigt uns ja auch eine sehr universelle Sicht. Es zeigt uns nicht nur den Blick auf das Menschentum, sondern überhaupt den Blick auf alle empfindenden Wesen. Mir erzählten einmal ein paar Freunde, die in der Eisenbahn fuhren und die unterhielten sich über Tierschutz. Und da saß ihnen gegenüber ein katholischer Pfarrer. Der wurde schließlich ganz unwillig und sagte, hören Sie mal endlich mal mit dieser Sache auf. In der Menschenwelt gibt es so viel Leid. Soll ich mich vielleicht auch noch um die Tiere kümmern? Sagte der so ganz verärgert. Ja, es ist natürlich so, wenn man alles sieht, wenn man auch die Tiere sieht, dann ist das Leid natürlich ein sehr, sehr großes. Dann ist es ein fast nicht zu bewältigendes. Dann zeigt sich eben tatsächlich, dass wir in einer unangemessenen Lage sind. Dass es eine Unheilssituation ist, in der wir uns befinden. Dann zeigt es sich natürlich überhaupt, dass hier wohl keine Verbesserung stattfinden kann, denn wenn man, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel, meint, dass auf dieser Welt sich wurde noch ein Paradies, allerdings nach Niedermetzlung am Tage Armageddon aller anderen, dass sich dann wurde hier noch auf dieser Welt ein Paradies auftun, dann denken sie eben auch gar nicht an die Tiere. Wahrscheinlich denken sie auch dabei, dass sie dann auch manchen knusprigen Braten in der Zeit zu essen bekommen werden. Dann denken sie nämlich auch bloß an ihre kleine Gemeinde, die dann eben die Erretteten sind. Und für die alleine das Paradies da ist, eine sehr verengte Sicht. Also überhaupt, wie sehr sie sich verengen kann gegenüber der universellen Sicht der Buddha-Lehre, das sieht man gerade daran ganz drastisch. Und ich denke auch an dieses Gedicht, was unser Lehrer Georg Grimm dem Samsaro vorangestellt hat, an das Gedicht Shakespeares. Also die Lage ist ja wirklich so, dass auch der Mensch natürlich überall schreiende Disharmonien, Ungerechtigkeiten und so weiter entdeckt. Und dass, wenn er je mehr an der Persönlichkeit hängt, er umso mehr sich bedroht fühlt. Mir sagte gerade vor wenigen Tagen ein Arzt, mit dem ich zusammenkam, der sagte mir, wissen Sie, ich habe den Eindruck aus meiner Arzttätigkeit, Angst, schreckliche Angst beherrscht die Menschen. Also, das ist das, was eigentlich da ist. Angst, furchtbare Angst. So auch natürlich dokumentiert durch die körperlichen Zustände. Dieses Gedicht Shakespeares heißt Sein oder Nichtsein. Das nur ist die Frage. Sterben, schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, das ist der Anstoß. Denn was im Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Ötschen wusst hinweggeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die so langlebig macht Armseligkeit. Denn wer erträgt der Zeiten Schmach und Geißel, der mächt'gen Druck, die Kränkungen des Stolzen, verschmähter Liebepein, des Rechtes Aufschub, der Ämter Ungebier und die Verachtung, die Stillverdienst von dem Unwürdigen hinnimmt, kennt er sich selber quitt und ledig sprechen, mit einem bloßen Dolch. Wer schleppte Lasten und schwitzt und keuchte unter Lebensbürden, wenn nicht die Furcht vor etwas nach dem Tode, dem unbekannten Land, von dessen Ufern kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrte, dass wir die Übel diesseits lieber tragen, als dort zu anderen Unbekannten fliehen. Es macht gewissen Memmen aus uns allen. Also gerade da ist auch schon eine Ahnung von einem ganz anderen Zustand drin. Es ist die Ahnung vor etwas nach dem Tode. Ich erinnere mich auch, dass ich mal befreundet war mit einem Manne, der schien ja der reinste Materialist zu sein. Und da war ein uns Bekannter, ein uns beiden Bekannter verstorben. Und da habe ich es mal so auf den Strauch geschlagen und sagte zu ihm, da ist es jetzt mit ihm vorbei. Und da habe ich das einzige Mal auch eine Äußerung gehört, plötzlich, so ganz genau weiß man ja das auch nicht. Da sagt er, da so ganz genau weiß man ja das auch nicht. Es ist ja so, dass wohl jeder Mensch einmal, es ist vielleicht eigene Erfahrung und auch vielleicht habe ich es doch schon von dem einen oder anderen gehört, dass jeder Mensch einmal irgendeine Sternstunde hat, wo sich das ganz andere und wo sich das ganz andere meldet. Ich erinnere an einige Ausführungen, die ich hier bloß kurz vortragen will. Wenn vor dem Wanderer die Landschaft völlig düster darliegt, weil den Himmel dichte Ballungen von Wolken bedecken, so wird leicht sein Gemüt ganz davon eingefangen und gleicht diesem dunklen Bilde. Entsteht aber mit einem Mal eine Wolkenlücke, durch die plötzlich Sonnenstrahlen hindurchdringen und Helle sich verbreitet, die auch die anderen Wolkenballungen purpurn aufstrahlen lässt, so verändert dieser Gegensatz die Gemütslage des Wanderers ganz ungewöhnlich und lässt ihn glücklich aufatmen. So kann es sich nur plötzlich zeigen, dass das wahrhaft Beglückende, aus dem Schatz der Ewigkeit kommende, in uns selbst wächst, wenn nur genug des bloß Hinzugekommenen abgefallen ist. Das Hindernde unserer Voreingenommenheiten und Vorurteile, diese Hemmungen waren verschwunden. Damit war eine Ursprünglichkeit hergestellt, die den Stützpunkt, die Grundlage unmittelbarer Wahrnehmung frei werden ließ. Sind es nicht gerade die ungewöhnlichen Augenblicke stillen sich Vergessens, an die wir ohne jeden Anflug von Reue und Bitternis zurückdenken können, eine besinnliche Lektüre in guter Stunde an einsamem Hang, weit weg von jedem Lärm, hinterließ einen Glanz, der immer wieder einmal im Gedächtnis aufleuchtet. Darüber hinaus blitzartig ein unmittelbares Gewahrwerden einer unangreifbaren Sicherheit, über die alles nur hinwegstreicht, was eben noch so überaus wichtig genommen wurde, alle Kümmernisse, alle erlittenen Kränkungen, alles Betroffensein, das Probleme zu bringen schien. Es war ein in sich Versinken, dem jede Beunruhigung fernblieb. Eine Geborgenheit war da, die nur in früher Kindheit sich zeigt. Der Eindruck des schlechthin Erhabenen blieb, im Gedächtnis sich stets wieder erneuernd als unübertroffene Erfahrung. Es entstand eine stets fließende Quelle für lebendiges religiöses Erleben, wie es sich danach ausdrücken mag. Das ganz Ursprüngliche bleibt nur, solange es ganz rein ist, da. Bleibt nur ganz rein ist das, was es ist. Der Augenblick, in dem Ewigkeit sich zeigt, verneint sich eben als Augenblick. Die Zeit tritt dann wieder mit den Deutungen ein und ein Abgrund trennt wieder von dem Unmittelbaren. Das nur lässt scheue Ehrfurcht vor numinoser Erfahrung sagen. Und doch wäre der Heilsweg verfehlt, wenn es nur bei dieser Sternstunde bliebe. Aber Samadhi, rechte Erkenntnis, führt zum rechten Entschließen, zu Samasankhapo. Die Buddha-Lehre tut sich im rechten Erkennen und rechten Entschließen nur dann auf, wenn sie ein Pfad wird. Rechtes Erkennen und rechtes Entschließen ist eben auch die grundlegende rechte Denkart. Und wenn es ein Pfad wird, dann gilt eben, dass ein Pfad auch Stationen hat. Dieser Butterpfad geht nach oben und bietet Ausblicke, immer mehr in die Weite gehend. Das aber bedeutet zugleich auch, reifer zu werden. Zu diesem Pfade gehört eben auch Geduld. Kanti Paramam Tapo, Geduld ist die höchste Askese, heißt es ja auch im Dhammapada. Der Pfad aber darf nicht durch Felsblöcke und grobe Unebenheiten behindert werden. Und ihn ebnen eben rechtes Reden, rechtes Tun und ein rechter Lebensunterhalt. Will ich Harmonie in mir selbst finden, muss ich stets bestrebt sein, Harmonie auch dort auszustrahlen, wo ich lebe und wo ich wirke. Stets muss ich in dieser Richtung bemüht bleiben, auch dann, wenn ich dabei Niederlagen erleide. Und so heißt es denn auch gerade von diesem Wege, den wir zuerst uns zubereiten müssen, den wir zuerst für uns gangbar machen müssen, von diesem Wege heißt es dann, und da wollte ich dich, liebe Schwester Christine, mal bitten, das zu lesen hier, das ist aus dem Sutam, das über das echt richtige sittliche Verhalten handelt. Also das wäre diese Stelle hier bis dahin, wenn du so freundlich wärst. Ja. Diese Stelle. Jawohl.
Wie aber Hausleute, ist der rechte, friedvolle Wandel in Werken dreifach verschieden? Da hat einer die Zerstörung von Leben aufgegeben, hält sich fern von der Zerstörung von Leben. Stock und Schwert hat er abgelegt, er ist zartfühlend, mitleidig, voller Erbarmen gegen alles lebendig gewordene. Nicht Gegebenes zu nehmen hat er aufgegeben. Er hält sich fern vom Nehmen des Nichtgegebenen. Was ein anderer in Dorf oder Wald an Hab und Gut besitzt, das macht er sich ungeschenkt in diebischer Absicht nicht zu eigen. Schlechten Wandel in sinnlichen Lüsten hat er aufgegeben. Von schlechtem Wandel in sinnlichen Lüsten hält er sich fern. Mit Mädchen, die unter der Obhut der Mutter, des Vaters, unter dem Schutze des Bruders, der Schwester oder von Verwandten stehen, mit Verheirateten, mit Schutzbefohlenen, mit solchen, die sich mit Kränzen schmücken, das heißt mit Dirnen, mit solchen pflegt er keinen Verkehr. Und wie, Hausleute, ist der rechte, gerade Wandel in der Rede vierfach verschieden? Da hat einer lügenhafte Rede aufgegeben. Er hält sich fern von lügenhafter Rede. Vor Gericht oder in der Gesellschaft oder unter Verwandten oder in der Versammlung oder vor königlichen Beamten als Zeuge befragt. Wohl denn, lieber Mann, was du weißt, das sage. antwortet er, wenn er nichts weiß, ich weiß es nicht. Und wenn er es weiß, ich weiß es. Wenn er nichts gesehen hat, ich habe nichts gesehen. Und wenn er es gesehen hat, ich habe es gesehen. So spricht er um seiner selbst willen oder um eines anderen willen, ja selbst um eines kleinen Vorteils willen, bewusst keine Lüge aus. Üble Nachrede hat er aufgegeben. Er hält sich fern von übler Nachrede. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht weiter, um diese zu entzweien. Und was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht weiter, um jene zu entzweien. So ist er ein Einiger der Entzweiten, ein Festiger der Verbundenen. Eintracht macht ihn froh, Eintracht befriedigt ihn, Eintracht fördernde Worte spricht er. Rohe Rede hat er aufgegeben. Er hält sich fern von roher Rede. Worte, die untadelig sind, angenehm zu hören, zu Herzen gehend, höflich, die allgemein angenehm empfunden werden, allgemein gerne gehört sind, solche Worte spricht er. Leeres Gerede hat er aufgegeben. Er hält sich fern von leerem Gerede. Er spricht zur rechten Zeit, spricht den Tatsachen gemäß, zweckentsprechend, im Einklang mit der Lehre und mit den Geboten für ein gutes Verhalten, klar und bestimmt in Hinsicht auf den verfolgten Zweck. Und wie, Hausleute, ist der rechte, friedvolle Wandel im Denken dreifach verschieden? Da ist, Hausleute, einer nicht begehrlich. Was einem anderen an Hab und Gut gehört, danach giert er nicht. O, dass doch was sein ist, mein wäre. Er ist nicht übelwollenden Geistes, nicht böswillig. Mögen diese Wesen frei von Furcht, frei von Unruhe, ohne Zittern sich wohlbefinden. Das ist seine Gesinnung. Und er hat rechte Ansichten, rechte Anschauungen. Almosen geben, spenden, Opfer bringen, ist kein leerer Wahn. Es gibt eine Frucht und Ernte guter und böser Taten. Es gibt diese Welt und gibt eine andere Welt. Es gibt Vater und Mutter und ohne Zeugung ins Dasein tretende Wesen. Es gibt in der Welt Religiöse und Brahmanen, die vollkommen und vollendet sind, die diese Welt und jene Welt durchschauen, erleben und erklären.
Es wird auch bei der Buddha-Lehre, die doch so tolerant ist und alles natürlich von der Erkenntnis des betreffenden Menschen abhängig sein lässt, so ist es ja auch, und auch eine materialistische Anschauung, die kann nur durch eine größere Klarsicht verändert werden. Aber trotzdem wird betont, dass es eine ausgesprochen verkehrte Anschauung gibt. Und diese ganz ausgesprochen verkehrte Anschauung ist Almosen geben, Opfern spenden. Es ist wertlos. Es gibt keine Vorrechte, keine Reife der guten und bösen Taten. Diese Welt ist nicht. Es gibt keine andere Welt, also es ist eine eigentlich ganz nihilistische Auffassung. Es gibt nicht Mutter, es gibt nicht Vater, also nicht in einem höheren Sinne, sondern eigentlich nur in dem ganz gewöhnlichen, fleischlichen Sinne. Es gibt keine elternlos entstehenden Wesen. Es gibt in der Welt keine Asketen und Brahmanen, die recht gehen, recht vorwärts schreiten, die diese Welt und jene Welt durchschauen, erleben und erklären und eben infolge des unrechten, friedlosen Wandels, Hausleute, gelangen da gar manche Wesen beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf den Abweg, auf schlechte Fährte, in die Hölle. Also alle diese extreme nihilistische Ansicht wird auch verworfen. Wir sprechen vom Silam, das den Weg ebnet. Wir können anderen auch nur helfen, wenn wir uns selber helfen. Und es ist deutlich gesagt, dass aber einer, der selber sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann. Dieser Fall kommt nicht vor, dass aber einer, der selber nicht sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann. Dieser Fall kommt vor, wie es im 8. Sutang des Majjhima Nikaya heißt. Im Mahaparinibbana Sutta heißt es immer wieder und wieder: Silam, Samadhi und Panya, also das rechte Verhalten, Konzentration und Weisheit. Vorhin sprachen wir von Samadhi als von rechter Erkenntnis. Ganz genau übersetzt heißt eigentlich Samadhi. Ditti ist ja eigentlich Schau, also rechte Anschauung. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es rechte Anschauung. Und Weisheit gewinnt man immer nur im durchdringenden Denken. Ich will hier mal als Symbol, ich will mich dann noch heute Nachmittag näher damit beschäftigen, aber als Symbol will ich einmal eine bekannte Formel anführen, das Om Mani Padme Hum. Also da ist dieses Om, die hochheilige Silbe, die auch in den Upanishaden als hochheilige Silbe gilt, die ist aus den drei Buchstaben zusammengesetzt, aus den beiden Vokalen Aum. Also A zeigt dieses alltägliche Bewusstsein, das jetzige Bewusstsein an. Also wenn ich jetzt auf Sie blicke und Sie alle erblicke und Sie erblicken mich, und dann ist dieses das gewöhnliche Bewusstsein. Und Aum, das geht hinüber in das Traumbewusstsein und verklingt dann im M, verklingt dann im Tiefschlaf und dann auch in einem Zustand, der noch etwas anderes ist wie der Tiefschlaf, der zur wahren Wirklichkeit hinführt, im Turiya. Bewusstsein. Also es ist ein Verklingen im Tiefsten, ein Verklingen nach innen, ein sich fallen lassen nach innen dann. Und Mani Padme, da ist Mani der Edelstein im Lotus, den ich in mir selber entdecken muss. Denn er ist in jedem vorhanden. Er ist in jedem vorhanden, wird aber nur, vielleicht mal leuchtet er auf in irgendeiner Standstunde, vielleicht bei jedem Menschen. Aber da ist dann bloß noch eine Erinnerung da, es war doch ein ganz besonderer Augenblick, aber mehr ist dann, bleibt dann nicht. Also, aber dieses Mani Padme, der Edelstein im Inneren, wird eben dem deutlich, der wirklich loslässt und in sich hinein versinkt. Nun ist es natürlich so, dass heute in einer geschäftigen Welt, dass man da nicht viel hält von dem bei sich bleiben, von dem sich zurückziehen, obwohl es so wichtig ist, obwohl es so wichtig ist, das Beste und Höchste in sich zu erkennen. Aber es wäre natürlich auch nicht richtig, wenn es dabei bliebe und keine Frucht für den Alltag brächte, dann wäre es auch nicht richtig. Denn dann ist auch dieses Huhn ist wieder aus dieser Tiefe hinaus in die Welt zu kommen und von diesem Schatz, den man gefunden, auch etwas mitzunehmen in seinem alltäglichen Verhalten. Insofern ist das ein großes Symbol eigentlich für das wahre Verhalten des Buddha-Jüngers, das Om Mani Padme. Jetzt hier nach der Auffassung der Upanishaden, dann in den Tiefschlaf und in einen Zustand, der auch mit beiden nichts mehr zu tun hat, der ganz anderer Art ist. Also im Verklingen dann, im letzten Verklingen. Und da stoße ich dann letzten Endes gerade auf den Edelstein im Lotus. Das kann man natürlich in Worten nicht, das muss jeder für sich. Dieser Sache muss jeder für sich gewahr werden und ursprünglich eine Erfahrung machen. Aber man bleibt nicht darin und es wäre auch wertlos, wenn man darin bliebe, sondern man bringt davon in den Alltag mit hinein. In dem Huhn geht man wieder in das Alltägliche hinein, hat aber von diesem Kulminationspunkt, hat man etwas bei sich, hat man eine Anregung, hat man einen Impuls bei sich. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu sich zu kommen und immer wieder zu sich zu bleiben, damit man diesen Schatz immer wieder erneuern und vertiefen kann und diesen Schatz dann auch bei sich behält. Also gerade das Om Mani Padme Hum ist so ein Symbol dafür, dass man aus der Vertiefung, aus dem innerlichsten Gewahrwerden, aus dem Gewahrwerden der eigenen Tatsächlichkeit, aus dem, was eigentlich ein Friede ist, den die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann, ein ursprüngliches Erleben. Was man dann aber davon bringt, man natürlich, kann man das jetzt nicht definieren oder in Worten kleiden, aber man bringt unwillkürlich, man bringt aus diesem heraus auch in den Alltag eine Anregung und einen Glanz bringt man auch in den Alltag. Und einen Glanz. Und das ist natürlich sehr wichtig. Ich will gerade, man muss vor allen Dingen vielleicht um den Anatta-Gedanken, dass nichts, was vergänglich, hinfällig und in dieser seiner Art auch immer wieder leidvoll ist, dass das nicht unser wahres Selbst ist. Da muss man tatsächlich sehr gut kennen, gerade auch das Subjekt des Leidens in dem Hauptwerke von Georg Grimm. Und da will ich bloß gerade dieses eine hier jetzt in die Erinnerung bringen. Während wir in den fünf Gruppen bestanden, erschöpfte sich also unser Wesen in ihnen, dann müssten sie uns doch auch die natürlichste und vertrauteste Sache von der Welt sein. Sie werden eben unser Ich, unser Selbst und damit erschöpfend erkannt und bestimmt. Nun halte man sich dem gegenüber mit welch sonderbarer Neugierde nicht nur das Kind, sondern auch der Erwachsene Zeit seines Lebens seinen eigenen Körper betrachtet, ihn studiert, ihn als ein Rätsel, ein Geheimnis anstaunt, genauso wie man sich benimmt, wenn man plötzlich in der Welt auf etwas ganz Fremdes, mit dem man bisher nie etwas zu schaffen hatte, stößt. Nicht minder wundert sich aber der besonnene Mensch, also jener, der sich seinen Blick nicht hat durch Gewohnheit abstumpfen lassen über seine Sinnenfähigkeiten, über die in ihm aufsteigenden Empfindungen, Stimmungen und Gedanken und fragt sich, wie komme ich zu alledem? Muss ich sie denn haben? Eine Frage, die ganz unmöglich wäre, wenn er nichts weiter als eben diese Prozesse selbst wäre. Er würde sich dann eben in ihnen, insbesondere in dem von ihnen hervorgebrachten Bewusstsein erschöpfen. Dieses Bewusstsein würde mit der nämlichen, maschinenmäßigen Selbstverständlichkeit produziert, wie der Dampf von der Dampfmaschine. Es und damit auch er selbst wäre das adäquate Produkt seiner Bedingungen, fände in diesen seinen erschöpfenden, zureichenden Grund, ginge also in ihnen restlos auf. Woher sollte der eine Verwunderung des Bewusstseins und des in ihm erzeugten Ich kommen, über ihr Vorhandensein und über den ganzen Prozess, der sie hervorbringt? Nun ist aber diese Verwunderung da, und zwar nicht bloß die Verwunderung des Bewusstseins über sich selbst, sondern die Verwunderung eines, der sich wie über die vier anderen Gruppen, in die er sich hineingestellt sieht, insbesondere auch über dieses Bewusstsein selbst wundert, also doch wohl auch hinter ihm wird stehen müssen. Es ist die große Verwunderung darüber, wie ich denn zu diesem mit Sinnlichkeit und Bewusstsein behafteten Körper gekommen oder, populär ausgedrückt, wie ich in diese Welt hineingeraten bin. Es ist jene große Verwunderung, die die Urquelle aller Religion und Philosophie ist und die vielleicht jedem einmal in seinem Leben in einer beschaulichen Stunde überkommt. Man beachte, wie sich diese Grundempfindung der Menschheit auch in der Sprache, diesem unmittelbarsten Abdruck der anschaulichen Erkenntnis ausprägt. Ich komme auf die Welt, ich verlasse die Welt, das Leben gefällt mir, ich hänge am Leben, ich nehme mir das Leben. Wobei zu merken ist, dass das Leben nichts weiter als die fünf Gruppen in Aktion ist. Wie könnte ich am Leben hängen? Wie könnte ich mir insbesondere das Leben nehmen, wenn ich selbst Leben wäre? Das heißt also, in den fünf Gruppen bestünde. Speziell mir das Leben zu nehmen, wäre in diesem Falle doch gerade so unmöglich, als, um dieses Gleichnis noch einmal zu wiederholen, die Hand sich selbst wegwerfen oder eine Maschine sich selbst vernichten kann. Wie sollte es auch möglich sein, mein wirkliches Selbst, also das, worin ich letzten Endes bestehe, sei das nun was immer zu vernichten, da es doch mein Wesen ausmacht, das zu sein, was ich bin, mir also schon der bloße Wille auch nur zum Anderssein, geschweige zur Selbstvernichtung wesenswidrig wäre und demnach nicht einmal aufsteigen könnte. Wegwerfen, vernichten kann ich vielmehr bloß etwas, in dem ich nicht bestehe. Das mir also ein Fremdes ist, dieser Gedanke weise durchdacht, muss allein schon deutlich machen, dass ich etwas hinter dem Leben, hinter den fünf Gruppen Stehendes bin, dass sie an das Leben, an die fünf die Persönlichkeit ausmachenden Gruppen, als an etwas Fremdes, das es für begehrenswert hält, bloß hängt, bloß anhaftet. An dem dünnen Faden des Bewusstseins hängt also für uns die Welt mit all ihrer scheinbaren Realität. Reißt dieser Faden mit unserem Tode für uns ab, so geht diese ganze Welt unter, die jetzt vor uns ausgebreitet liegt. Doch hängt sie nur an diesem Faden des Bewusstseins, diese augenblickliche Welt allerdings, die Welt schlechthin aber mit allen ihren Möglichkeiten, mit ihren Lichtwelten und schauerlichen Abgründen, hängt vielmehr für uns statt an einem dünnen Faden, an einem starken und festen Seile, das nur der zerreißen kann, der den Butterweg zu Ende geht. Es ist das Seil des Triebwillens, des Dranges, des Durstes. Der Durst ist das Leitseil, an das gebunden die Wesen auf dem langen Wege der Wiedergeburten den Samsara dahin geführt werden, wie man einen Ochsen am Bande die Straße entlang führt. Wenn uns das in etwa klar ist, wenn wir wissen, dass wir eigentlich in diesem Mikrokosmos des Geistleiblichen der Persönlichkeit auch alle Gesetze der Welt schon bei uns tragen und beim Durchdringen dieser Persönlichkeit im Betrachtenden verweilen, dass wir da auch überhaupt zu einer Klarheit über das Ganze kommen können, dann haben wir natürlich auch in dieser Weise auch die beste Motivation, immer wieder mit uns in der Stille ins Reine zu kommen. Heute in dieser Zeit, wo jetzt jeder so mit Eindrücken überschüttet wird, überrieselt wird und wo es auch leider, kann man sagen, für die meisten die einzige Heilung ist, wenn sie den ganzen Tag sich irgendwie im Muss des Berufes bewegt haben, dass sie dann eben einfach passiv einmal auch sich weiter berieseln lassen. Und das ist die einzige Heilung für sie ist. Aber das schwindet dann natürlich auch jede Möglichkeit der Meditation. Denn dieses Rädchen läuft weiter und es gehört einige Anstrengung dazu, dieses Rädchen zum Stillstand zu bringen. Und da scheut man und man lässt das dann weiterlaufen. Allerdings dann in einer für einen selbst angenehmen Weise. Aber man bleibt immer an der Oberfläche. Man kommt nie wirklich zu sich selbst und verliert ganz diese Möglichkeit. Und es gibt ja heute viele Menschen, die schon tatsächlich, es gibt ja so sehr viele Meditationskurse und so weiter. Und ja, auch diese Menschen, die das einmal hinter sich lassen, die einmal ruhiger, stiller werden, oder Willensdrang, der sich ja nach der Buddha-Lehre in den fünf Hemmungen äußert, also in sinnlicher Gier und Abneigung, die bis zum Hass gehen kann, in Trägheit und Energielosigkeit, in Gedankengestöber und innerer Unruhe und in der Sucht zum Zweifel. Allerdings die Sucht zum Zweifel, die ist eigentlich nur dann aktuell, wenn einer schon auf dem Butterpfad selbst sich befindet, also den Weg schon geht und in Zweifel gerät, ob nicht vielleicht ein Weg des Zupackens, des Ansichreißens vielleicht doch auch ein Heilsweg wäre. Und da sind die Versuchungen Marus sehr groß, dann anzuzeigen, ja, das wäre vielleicht doch auch ein Weg des Glückes und den könnte man auch gehen. Und, aber dann ist eben tatsächlich auch die Anatta-Erkenntnis sehr, sehr schwach, wenn dem nachgegeben wird. Aber die Sucht zum Zweifel am Pfade des Loslassens, der Befreiung, als an einem Pfade zum Glück, das ist dann eigentlich eine der Hemmungen, die erst für den aktuell wird, wenn er auf dem Butterpfad ist. Und aber gerade der, der den Anatta-Gedanken hat, der hat ja die größte Motivation, die beste Motivation, immer wieder einmal still für sich zu bleiben, denn er weiß, dass er da nichts versäumt, sondern nur etwas gewinnen kann. Und das merkt er dann auch mehr und mehr, wenn er diese Sache konsequent einhält und jeden Tag sich auf sich eine Zeit lang zurückzieht. Dann merkt er das natürlich auch im Alltag, welche große Hilfe das für ihn wird.